Inforadio Podcast.
1914, vor 100 Jahren, begann der Erste Weltkrieg, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, wie Historiker ihn nennen. Die Blüte einer ganzen Generation wurde auf den Schlachtfeldern Europas geopfert. Aber wofür und vor allem, wohin hat dieser Krieg bis heute geführt? Zweiter Weltkrieg oder jüngst und heute Kriege auf dem Balkan und im Nahen Osten, aktuell Syrien. Das alles ist aus dieser Urkatastrophe heraus zu erklären. Selbst bei der Krim-Krise zog man Vergleiche zu der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und dem Versagen der Diplomatie. Ich lade Sie heute noch einmal zu der im Januar erstmals ausgestrahlten Sendung ein, die keine reine Rückschau ist. Nein, die Sichtweise auf diesen Krieg ist für uns heute, für unser Denken über die jüngere und jüngste Geschichte ganz entscheidend. Dieses Heutige macht das Thema so überaus spannend. Ich sprach mit Professor Herfried Münkler, einem der renommiertesten deutschen Politikwissenschaftler. Standardwerke hat er geschrieben, zum Beispiel Die Deutschen und ihre Mythen. Er ist Jahrgang 1951 und lehrt an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sein neues Standardwerk heißt Der große Krieg, die Welt 1914 bis 1918, Rowohlt, Berlin, 29,95 € und ist ein Bestseller. Ich stellte gleich zu Beginn den Bezug zur bundesrepublikanischen Geschichte her. Es gab beginnend 1961 einen langen und folgenreichen Historikerstreit. Der Hamburger Fritz Fischer schrieb, die deutsche Reichsleitung trage einen erheblichen Teil der historischen Verantwortung für den Ausbruch des allgemeinen Krieges. Er wurde jedoch so verstanden, dass er Deutschland die Alleinschuld zuschreibe. Warum also, Frage an Professor Herfried Münkler, hat diese Alleinschuldthese für das Selbstverständnis der Bundesrepublik eine so wichtige Funktion gehabt?
Ich glaube, es macht einen Sinn zu unterscheiden zwischen der geschichtspolitischen Wirkung der Fischer-Thesen und der geschichtswissenschaftlichen Fundierung dieser Thesen. Geschichtswissenschaftlich waren die damals eigentlich schon methodisch nicht hinreichend begründet, weil man selbstverständlich alle kriegsbeteiligten Akteure, alle großen Akteure hätte einbeziehen müssen. Das hat Fischer nicht getan. Geschichtspolitisch allerdings hat das erhebliche Folgen und im Ergebnis wohl auch gute Folgen gezeitigt. Insofern dadurch, dass man gesagt hat, Deutschland hat einen erheblichen Anteil, wenn nicht den größten Anteil der Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkrieges getragen, man nicht sagen konnte, also für den Hitler konnten wir ja auch nichts. Der ist uns von Österreich über das bayerische Infanterieregiment sozusagen hereingeschwemmt worden in unsere Geschichte in Verbindung mit Versailles. Also können wir eigentlich auch nichts für 33, den Nationalsozialismus und die Folgen, den Zweiten Weltkrieg auch nicht. Also sollen die Ostgebiete, also die Gebiete östlich von Oder und Neiße wieder zurückkommen. Die Fischersche Sicht und Erklärung über die deutsche Schuld am Ersten Weltkrieg war also so etwas wie eine geschichtspolitische, intellektuelle Begleitung der neuen Ostpolitik, die damals formuliert worden ist.
Das heißt also, sie war konstituierend für das, was Willy Brandt getan hat und letztlich dann für die Überwindung dieser Folgen der beiden Kriege?
In gewisser Hinsicht kann man das sagen, dass sie als eine geschichtspolitisch durchgesetzte und, wenn ich das mal so zuspitzen darf, volkspädagogische Position die Akzeptanz der Brandtschen Ostpolitik erleichtert hat.
Dann hat es doch aber eine gute Funktion gehabt.
Das will ich auch nicht bestreiten, nicht?
Aber Sie schlagen schon ganz schön zu. Also wenn Sie sagen, mit dem, was der Fischer da geschrieben hat, hätte er heute noch nicht mal mein Pro-Seminar bestanden.
Ja, das hätte er eigentlich, wenn die deutschen Historiker damals auf der Höhe der internationalen Forschung gewesen wären, eigentlich auch damals schon nicht gekonnt, weil in einem so komplexen Geschehen, wie das nun einmal der Ausbruch eines Krieges ist, bei dem ganz viele Akteure mit einer Rolle spielen, ist es zwingend erforderlich, die Pläne und Handlungen und Absichten, die Fehleinschätzungen und die richtigen Einschätzungen aller beteiligten Akteure ins Auge zu fassen. Und man kann nicht sagen, wenn wir die deutschen Diskussionen genau rekonstruiert haben, können wir auf dieser Grundlage sagen, dass die Deutschen die alleinige Schuld tragen. Das ist eigentlich eine methodologisch indiskutable Position.
Herr Professor Münkler, die beiden zentralen Werke zu diesem Thema sind Ihres, Der große Krieg, und das von Christopher Clark, Die Schlafwandler. Und zwischen Ihnen gibt es nun keinen neuen Historikerstreit, sondern die große Einigkeit. Also Deutschland trägt nicht die Alleinschuld. Man muss eine gesamteuropäische Sicht sehen. Sie sprechen von Verantwortung und nicht von Schuld. Was ist Ihre zentrale Begründung für diese These?
Die Lage des Deutschen Reiches vor 1914 ist schwierig. Es ist auf der einen Seite in dem Dreibund mit Österreich, Ungarn und Italien drinstehend. Und es steht auch einem Dreibund gegenüber, nämlich der sogenannten Triple Entente aus Frankreich, Russland und Großbritannien. Reichskanzler von Bethmann-Hollweg hat schon eine Vorstellung davon, dass das eine gefährliche Konstellation ist, und er betreibt so etwas wie Entspannungspolitik ab 1911, indem er zusammen mit Großbritannien immer wieder versucht, in Europa ausbrechende Kriege zu lokalisieren und zu beenden. Also in all diesen Konflikten wirken die Deutschen und die Briten dämpfend. Und das tun sie in der Julikrise 1914 nicht mehr. Und das hat offenbar damit zu tun, dass die deutsche Seite erfahren hatte über einen Spion, den sie in der russischen Botschaft hatte, dass die Briten und die Russen im Frühjahr 1914 Gespräche über eine Marinekonvention geführt haben. Bethmann lässt in London ausrichten, dass das die vitalen Interessen des Deutschen Reiches berühre. Der Außenminister Grey antwortet, man führe diese Gespräche gar nicht. Und jetzt ist Bethmann in einer schwierigen Situation, denn er weiß, sein Gegenüber belügt ihn. Er hat nicht mehr das Vertrauen in diese kooperative Achse, und deswegen agiert er in der Julikrise anders.
Was heißt das, was Sie damit sagen wollen?
Zweierlei. Die europäischen Verhältnisse sind schwierig, weil sie nach dem System der Billardkugel funktionieren, also der Egoismus der Staaten. Aber es gibt gleichzeitig die Vorstellung, dass man von Kooperation profitieren kann. Und diese beiden Vorstellungen kämpfen in den Köpfen der politischen Akteure gegeneinander. Müssen wir gegeneinander kämpfen oder gewinnen wir in Summe, wenn wir miteinander kooperieren? Im Frühjahr, Sommer 1914 hat sich das, wenn ich das mal abstrakt formulieren darf, die Präferenz vom kooperativen Paradigma zum konfliktiven oder agonalen Paradigma verschoben, sodass das Gewicht des Generalstabs an Bedeutung gewinnt. Und das ist das, was ich Verantwortung nenne. Also die Verantwortung dafür, dass das Wissen darum, dass die Briten kein offenes Spiel spielen, bei Bethmann zu einer Resignation führt, die letzten Endes ihn dann dazu bringt zu sagen, na, offenbar ist dieser Krieg unvermeidlich. Eine Politik, die ganz anders ist als das, was er vorher gemacht hat. Und was wir daraus als Europäer gelernt haben, ist die Errichtung von Institutionen oder institutionellen Arrangements, die die Aufgabe haben, die Eskalation von Misstrauen in der europäischen Politik untereinander zu verhindern. Denn das war das eigentliche Problem von 1914, und das hat jetzt nichts mit der deutschen Alleinschuld zu tun. Kurzum, es ist alles sehr viel komplexer, als der Fritz Fischer sich das damals vorgestellt hat.
Auch Sie sagen ja, 1890 mit der Aufrüstung Deutschlands beginne der lange Weg zum Krieg, nämlich mit der Vorstellung, Deutschland müsse sich also so einen Platz an der Sonne, heute würde man sagen, im Bereich der Globalisierung erobern. Und Fischer hat ja eben auch gesagt, es war der Griff zur Weltmacht, der letztlich zum Krieg geführt hat. Aber so ähnlich formulieren Sie das doch auch.
Also Deutschland möchte politisch eine Position haben, die seinem ökonomischen Gewicht entspricht. Das Deutsche Reich hat Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts die Briten im Bereich der Industrieproduktion überholt. Es ist zusammen mit den Vereinigten Staaten die Industriemacht im globalen Kontext. Aber es hat eine ungeheure Verwundbarkeit. Es hat nämlich keine Kontrolle über die See. Und die Aufrüstung ist eine Aufrüstung wesentlich der Marine. Die Deutschen hatten vorher keine Marine und sie schaffen nun eine Marine sich. Und das provoziert natürlich die Briten, weil der Bau einer deutschen Marine ihre Überlegenheit in Frage stellt und sie müssen Positionen aufgeben, die sie vorher hatten in der Karibik und in Ostasien, ja teilweise sogar im Mittelmeer. Das also ist die eigentlich gefährliche Entwicklung. Die kann man aber jetzt so vor der Hand nicht als moralisch verwerflich kritisieren, denn dann hätte man sagen müssen, dann hätten die Briten ja auch ihre Marine abrüsten müssen und die Franzosen und die Russen, sondern das Deutsche Reich agiert, wie ich das gesagt habe, wie eine Billardkugel. Es hat seine eigenen Interessen und verschafft sich das Equipment, diese Interessen durchzusetzen. Das führt am Schluss zu einer verhängnisvollen Entwicklung. Aber man muss sagen, die Leute tun das gewissermaßen mit gutem Gewissen und dem Anspruch, wir wollen genauso behandelt werden, wie die anderen für sich beanspruchen, dass sie behandelt werden.
Aber trotzdem muss man noch erklären, einen Satz, den Richard von Kühlmann, Staatssekretär im Auswärtigen Amt, gegen Ende des Krieges in einer Reichstagsrede formuliert hat, nämlich, dass für keinen der Staaten in diesem alten Europa der Zustand, wie er in den letzten 40 Jahren bestanden hat, so unerträglich war, dass er auf die Gefahr der Selbstvernichtung hin seine Abstellung, also gemeint durch Krieg, erreichen musste. Und Sie schreiben das ja auch, es gab für die Deutschen und eigentlich doch auch für die anderen Mächte keinen entscheidenden Grund für einen Krieg.
Für die Deutschen ganz besonders nicht, weil sie von ihren Dispositionen her im Prinzip bei einer friedlichen Weiterentwicklung Europas der eigentliche Gewinner gewesen wären. Und das Deutsche Reich tritt in diesen Krieg ja auch ein ohne dezidierte politische Ziele. Sie wissen eigentlich gar nicht, was sie mit militärischen Mitteln erreichen wollen. Und das ist auch ein Verhängnis, denn dann kommen die Intellektuellen, Professoren, Pfarrer und andere und erzählen alles Mögliche. Und es kommt, weil sie auch von der Politik keine Vorgaben dafür bekommen, zu einer Eskalation der Kriegsziele, die am Schluss zu absurden Positionierungen führt. Und gegen die bezieht ja der Kühlmann 1917 Position. Und man muss auch sagen, eigentlich wird in Europa vor 1914 vor einem großen Krieg gewarnt. Das tut die Linke, natürlich Friedrich Engels, August Bebel, aber auch auf der politischen Rechten oder bei den Konservativen, der ältere Moltke, sozusagen die militärische Figur, der Sieger von Königgrätz und Sedan, der im Reichstag sagt, ein solcher Krieg in Europa werde ein 7-jähriger, ja ein 30-jähriger Krieg werden. Und das sind für historisch gebildete Ohren natürlich Hinweise, dass sein Erschöpfungskrieg, der verheerende Folgen für die gesellschaftliche Ordnung, für das Leben der Menschen haben wird. Also es kommt darauf an, diesen Krieg unter allen Umständen zu vermeiden. Und gerade in dem Bestreben, einen solchen Erschöpfungskrieg zu vermeiden, planen die Generalstäbe aller beteiligten Mächte einen schnellen, auf Entscheidungsschlachten ausgerichteten Angriffskrieg. Das tut nicht nur Graf Schlieffen in dem berühmten Schlieffenplan, der eigentlich die Entscheidung des Krieges nach 7, 8 Wochen herbeigeführt haben soll, sondern das tun auch die Franzosen in dem Plan 17, also dem Durchbruch durch das Zentrum der deutschen Front in Lothringen mit Richtung Rhein, sprich Ruhrgebiet. Das tun auch die Russen in dem Plan 19, den sie ausgearbeitet haben, mit der Offensive über Ostpreußen, Westpreußen auf die schlesischen Industriegebiete und Berlin. Also alle beteiligten Mächte denken darüber nach, wie sie unter den Bedingungen der Vermeidung des großen Erschöpfungskrieges einen kurzen, schnellen Entscheidungskrieg führen können. Und genau das führt ins Verhängnis hin.
Das heißt, der Präventivkrieg war durchaus im Denken der europäischen Politiker und Militärs verankert. Aber wenn das so ist, dass die den gar nicht wollten, warum hat Politik, warum hat Diplomatie es nicht geschafft, diesen Krieg zu verhindern?
Ja, das ist sozusagen der Mechanismus des eskalierenden Misstrauens, den ich ja schon angesprochen habe. Wir haben in den Sozialwissenschaften dieses Modell des Gefangenendilemmas, bei denen die Sache darauf hinausläuft, wenn alle miteinander kooperieren, gewinnen alle am meisten. Aber wenn einer nur seinen eigenen Nutzen verfolgt, gewinnt der am meisten und die anderen verlieren. Das heißt, sie können sich darauf verständigen, wenn sie miteinander kommunizieren und Vertrauen zueinander haben. Aber wenn sie einander misstrauen, dann ist die rationale Strategie, der zu sein, der als erster losschlägt. Und genau nach dieser Logik passiert das, oder Bethmann wechselt gewissermaßen die Perspektive von der Kooperation zum Losschlagen, oder er besitzt nicht mehr die Kraft gegenüber Moltke, der als Generalstabschef natürlich auf Losschlagen setzt, sich durchzusetzen und zu sagen, das lassen wir lieber.
Man kann Geschichte auch nur verstehen, wenn man sich in das Denken dieser Zeit versucht einzufühlen. Welche Rolle spielte so etwas wie Prestigedenken? Also die Frage, welche Stellung hat ein Staat, ein Land und wie wird diese Stellung begründet, wodurch?
Ich würde sagen, Prestige ist damals die Währung der internationalen Politik, in der wird gewissermaßen Reichtum und Armut gerechnet. Das ist er in mancher Hinsicht auch heute noch. Aber das Zustandekommen von Prestige ist heute nicht mehr in diesem Maße auf den Gebrauch militärischer Macht angelegt. Da spielt der Niedergang, insbesondere Österreich-Ungarns, eine verheerende Rolle. Also man muss in Wien damit rechnen, dass wenn man sich durch die Serben ein weiteres Mal an der Nase herumführen lässt, natürlich in Anführungszeichen, so nehmen die das wahr, dass man dann den Status einer Großmacht in Europa verliert, der für Wien und das Habsburgerreich von elementarer Bedeutung ist, auch für den inneren Zusammenhalt.
Ja, aber dieses für die anderen doch auch, für Großbritannien und Frankreich doch auch.
Ja, natürlich, aber der Großmachtstatus von Frankreich und Großbritannien ist nicht so in Frage gestellt. Da ist kein kleiner Akteur, der sie permanent provoziert, während der Konflikt zwischen den Serben und der Donaumonarchie, der ja schon die ganze Zeit schwelt, der bis zur bosnischen Annexionskrise von 1908 zurückgeht, ist einer, der das Prestige Österreich-Ungarns, dürfen nicht vergessen, Österreich-Ungarn hat seine letzten Kriege verloren gehabt, nicht sowohl gegen Moltke bei Königgrätz respektive Sadowa, als auch gegen den italienischen Nationalstaat, der sich in diesen Kriegen bildet. Das heißt sozusagen, die sind am meisten gefährdet. Ansonsten zweitmeisten gefährdet sind die Russen, denn die hatten 1904 gegen die Japaner verloren. Als erste europäische Macht einen Krieg gegen eine außereuropäische Macht, einen großen Krieg verloren zu haben. Das heißt, auch die Russen haben ein Interesse daran, militärisch Prestige zurückzugewinnen. Und das weiß man in Berlin, und das spielt bei der Frage des Plankoschecks an Wien eine ganz zentrale Rolle. Werden die Russen sich trauen, den Serben ihrerseits einen Plankoscheck auszustellen, wenn sie riskieren müssen, in einen Krieg gegen Deutschland hineingezogen zu werden, den sie möglicherweise verlieren können?
Das ist der Hinweis darauf, auf den Blankoscheck, dass die Deutschen gesagt haben, wenn ihr Österreich-Ungarn gegen Serbien Krieg führt, wegen des Attentats auf Prinz Ferdinand, den Thronfolger in Sarajevo am 28. Juni 1914, dann werden wir euch unterstützen.
Für den Fall, dass die Russen die Serben unterstützen. Ja?
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Professor Herfried Münkler von der Humboldt-Universität zu Berlin. Wir sprechen über sein Buch Der große Krieg, die Welt 1914 bis 1918, Rowohlt Berlin, 29,95 €. Herr Professor Münkler, für Historiker ist das offenbar ganz schwer zu akzeptieren, dass Kriege auch aus Zufällen heraus entstehen können. Ist das so? Ist das nur ein Zufall, der letztlich dann eine Dynamik in Gang gesetzt hat, dieses Attentat auf den Thronfolger Österreich-Ungarns, Prinz Ferdinand, am 28. Juni 1914?
Ich glaube, es ist nicht nur für Historiker so schwer zu akzeptieren, die Macht des Zufalls. Und Steven Pinker hat in seinem großen Buch über die Geschichte der Gewalt ja auch gesagt, der wichtigste Mann des 20. Jahrhunderts sei Gavrilo Princip, also der Attentäter von Sarajevo, was ja zunächst mal eine frappierende Äußerung ist, insofern die meisten gar nicht den Namen kennen. Es ist nicht nur für Historiker schwierig, das zu akzeptieren, sondern für uns alle. Also die Vorstellung, dass wenn das an diesem Tag in Sarajevo ein bisschen anders gelaufen wäre und nicht diese unsägliche Schlamperei passiert wäre, dass die Fahrzeugkolonne falsch eingewunken haben, dass sie dann merken, dass sie falsch fahren, dass sie anhalten, just an der Stelle, wo dieser unerfahrene Pistolenschütze steht und er auf diese Weise mit zwei Schüssen zweimal tödlich trifft, was nicht besonders wahrscheinlich gewesen ist. Das im Hinblick auf Ersten Weltkrieg, Nationalsozialismus, Bolschewismus, Zweiten Weltkrieg, also 100 Millionen Tote zu ertragen, ein Zufall, ist kaum möglich. Also erzählen wir uns Geschichten darum, warum das gar nicht zufällig war, sondern warum das zutiefst determiniert war. Gleichwohl muss man sagen, Politik besteht im Prinzip darin, uns resistent zu machen gegen die Macht des Zufalls. Also die institutionellen Arrangements, die in Europa aufgebaut worden sind, nach dem Zweiten Weltkrieg, teilweise erst auch noch in den 70er Jahren, KSZE, OSZE, Europäische Union, irgendwo auch NATO, könnte man sagen, sind Institutionen dagegen, dass der Zufall so große Macht hat. Das ist politische Klugheit, den Zufall zu begrenzen.
Herr Professor Münkler, ich möchte jetzt auf gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen und Denkweisen zu sprechen kommen, die heute auch immer noch eine Rolle spielen, wenn auch in anderer Form. Erstens mal, es gab damals den Adel, der offenbar hohe Abstiegsängste hatte und sich im Militär aber noch die Position bewahren konnte, die Machtposition in einer Gesellschaft, die ihm gebührt, wie er meinte. Und auf der anderen Seite gab es das Bürgertum. Erinnern wir uns nur mal daran, Gründerzeit. Noch heute leben wir in Berlin gerne in Häusern, die damals gebaut wurden. Das heißt, das Bürgertum ist unheimlich stark geworden. Karl Kautsky, der Sozialdemokrat, Philosoph und sozialdemokratische Politiker, hat gesagt, der Adel hat eben versucht, sein Verschwinden von der politischen und gesellschaftlichen Bühne zu verhindern. Ist das so?
Mit dem Krieg.
Ja.
Der Adel hat auch darin sich verrechnet, denn der Krieg ruiniert ihn endgültig. Und wahrscheinlich wäre er besser gefahren, wenn er die Strategie von vor 1914 weiterverfolgt hätte, nämlich die schicken aristokratischen Söhne, schick, weil sie eine Uniform getragen haben, irgendeines Garderegiments, heiraten bürgerliche Mädchen, die viel Geld haben, viel Geld in die Ehe mit einbringen und können auf diese Weise ihre überschuldeten Güter retten. Das wäre sozusagen die bürgerlich-geldwirtschaftliche Lösung gewesen. Aber man kann sicher jetzt auch nicht sagen, der Adel ist an allem schuld und der Adel hat auf diesen Krieg hingearbeitet, sondern differenzierter, dass in bestimmten Ländern, und das ist nicht nur Deutschland, das gilt auch für Österreich-Ungarn, das gilt vor allen Dingen auch für Russland, die aristokratischen Schichten so sehr aufs Militär setzen, hat damit zu tun, dass das Militär ihnen ein Prestige verleiht, die sie in der modernen Welt, in der Geld zählt, nicht Marx, der sagt, alles Heilige verdampft, noch etwas von Reputation darstellt. Also hängen sie am Militär. Und das hat vor allen Dingen in Deutschland etwas heikle Konsequenzen, denn man will nicht, dass man so viel Militär hat, wie man eigentlich bräuchte, um den Schlieffenplan effektiv durchzuführen. Denn das würde heißen, dass sehr viel mehr bürgerliche Offiziere werden und vor allen Dingen Sozialdemokraten Unteroffiziere. Das heißt, dieses Heer wäre ein anderes Heer. Ein Heer der Bürger, ein Heer der Nation.
Aber dann ist es doch das eigentlich geworden, denn Sie schreiben ja, dass das Bürgertum in hohem Maße in den Krieg gezogen ist, doch eigentlich gegen seine Interessen, denn wirtschaftliche Verflechtung ist ja eigentlich ein Argument für Frieden und das verstehe ich nicht. Können Sie mir das erklären?
Ja, das ist auch nicht ganz leicht zu verstehen, weil die Schichten im Prinzip gegen ihre langfristigen objektiven Interessen handeln. Das wissen wir natürlich heute. In der Nachbetrachtung, die wir den Ausgang kennen, das haben die damals so nicht gesehen, sondern man kann sagen, das Bürgertum, das die aufstrebende Macht ist, hat die Vorstellung, dass der Krieg als ein großer Beschleuniger wirke, dass sie im Krieg zeigen können, dass sie mindestens militärisch so tüchtig sind wie der alte Adel, was sie im Übrigen auch zeigen. Also diese bürgerlichen Offiziere, die sehr tapfer, sehr geschickt sind, um diese adligen Kategorien aufzugreifen. Aber das Ergebnis ist, dass am Schluss die Blüte der bürgerlichen Jugend auch gefallen ist, dass das Bürgertum sein Vermögen verloren hat, weil es die in Kriegsanleihen gezeichnet hat, sodass das genaue Gegenteil herauskommt. Also sowohl die Aristokratie als auch das Bürgertum hat sich im Ergebnis verrechnet. Ja, man muss sagen, eigentlich haben sich in diesem Krieg am Schluss alle verrechnet. Die Briten, die in ihn eintreten, um das Empire zu erhalten. Und Niall Ferguson hat ja vor einigen Jahren ihnen vorgerechnet, dass sie am Schluss damit den Anfang vom Ende des Empires organisiert haben. Also die große Paradoxie dieses Krieges ist, dass eigentlich, vielleicht mit Ausnahme der USA, keine Rechnung in ihm aufgeht. Sowohl keine der Staaten als auch keine der Klassen.
Aber wenn man jetzt nochmal über die Begründungen redet für einen Krieg, also im Volk waren die Franzosen die Hauptgegner. Ja, man wollte Elsass-Lothringen, wollte man nicht wieder loswerden. So. Aber bei den Eliten war es eigentlich England. Und zwar, im Grunde kann man nach heutigem Sprachgebrauch sagen, es war ein Kampf gegen den Kapitalismus sozusagen, der in Deutschland Platz greift. Aber warum kämpft das Bürgertum gegen den Kapitalismus, der sie doch eigentlich groß macht?
Ja, das Bürgertum ist natürlich keine in sich so geschlossene Klasse, dass man sagen kann, das sind alles Geldbürgertum, sondern es gibt auch Bildungsbürgertum. Es gibt eine sehr starke romantische Prägung des deutschen Bürgertums zumal. Also in mancher Hinsicht wollen sie das nicht wahrhaben, wer sie sind, nämlich dass sie allein vom Geld und weniger von der Gesinnung leben, wenn wir das mal richtig hart quasi marxistisch betrachten würden. So dominiert die Vorstellung, die kalte Gesellschaft, in der die Beziehung zwischen den Menschen nur über den Markt vermittelt wird, wird wieder zurückgeführt in eine Vorstellung von Gemeinschaft. Begriffe, die der Soziologe Tönnies kurz zuvor in ganz anderem Zusammenhang formuliert hat, die aber nun sozusagen für die Idee der Reinigung des Volkes im Krieg zentral werden. Gesellschaft wird überwunden und wir treten in eine neue Gemeinschaft ein.
Das ist schon so dieser Volksgemeinschaftsgedanke, der dann später bei den Nazis eine Rolle spielte.
Genau. Ich glaube auch, dass das in der Betrachtung des Nationalsozialismus häufig unterschätzt wird, dass natürlich von den Verbrechen her die Rassenfrage in den Mittelpunkt tritt. Aber was den Nazis Zulauf verschafft hat, war weniger die Rassenfrage als die suggestive Vorstellung der Volksgemeinschaft. Also eine starken, intensiven Solidarität, die dann auch zurückgreift auf das, was man vielleicht den Schützengrabensozialismus genannt hat. Also eine romantisierte Vorstellung von der Art des Zusammenhalts unter den Bedingungen äußerster Gefahr.
Aber welchem intellektuellen Hirn kann dann eigentlich entspringen, dass es eine Reinigung einer Gesellschaft durch Krieg, und zwar durch unglaublich viele Opfer, geben kann?
Das ist eigentlich ein alter Gedanke, der den Republikanismus seit langem durchzieht. Den finden Sie in Rom. Als der Sallust beschreibt, warum in Rom so viele Bürgerkriege sind, sagt er, das liegt daran, dass wir keine Kriege nach außen mehr führen und dass der Feind Karthago weggefallen ist. Und diese Vorstellung im Krieg, sagt Hegel mal, wird mit der Eitelkeit der großen Worte ernst gemacht. Ja? Also das ist dann keine Kanzelrede mehr, sondern dann müssen die zeigen, dass sie es mit den Kategorien, die sonst nur sonntäglich in Gebrauch sind, auch im Alltag meinen. Das ist jedenfalls die Vorstellung davon. Der Krieg, der dann 1914 ausbricht, ist ein ganz anderer Krieg. Aber die Leute erinnern sich an den 70-71er Krieg zurück. Und das ist vermittelt über die Erzählungen der Großväter. Und wie sie damals zusammengestanden hätten und danach, naja, dann sei halt der Friede gekommen und man habe gegeneinander gearbeitet. Also es gibt sozusagen teilweise bis in unsere Tage hinein eine Romantisierung des Krieges, die sie daran sehen, dass bei vielen Einheiten, die in irgendeiner Weise im Einsatz sind, die Menschen, wenn sie Heimaturlaub haben, sich zurücksehen wieder in ihre Einheiten und dass das ihre eigentliche Familie wird und sie die bürgerliche Welt zu Hause als unangenehm, egoistisch, kleinlich empfinden.
Können Sie mal zusammenfassen, wie viel Opfer dieses Denken gefordert hat?
Also was die Jahre 1914 bis 1918 anbetrifft, kann man sagen 17 Millionen Menschen. Das steht in keiner Relation zu dieser Vorstellung, ändert aber natürlich nichts daran, dass das eine Idee der Romantisierung des Ereignisses gewesen ist, die teilweise während des Krieges dann auch verschwindet. Nicht? In vielen Feldpostbriefen, die dann nach Hause geschickt werden, wird das genaue Gegenteil beschrieben, aber dann ist der Krieg vorbei. Und nach 5 Jahren treffen sich die überlebenden Kameraden wieder und erzählen im Übrigen nicht nur in Deutschland, sondern andernorts auch. Und in England haben sie diese Tradition, bezogen auf spätere Kriege ja bis heute, wie schön das doch gewesen sei. Da verbinden sich sozusagen romantische Vorstellungen, teilweise ein Naturerlebnis, das ist nicht der Grabenkrieg im Westen, sondern das sind die Operationen im Osten, mit Jugenderinnerungen. Und es entsteht daraus so etwas wie ein sehr ungutes, aber romantisch aufgeladenes Geflecht von Ideen, wie schön das sein mag.
Ich möchte jetzt auf die Folgen des Ersten Weltkrieges zu sprechen kommen unter dem Stichwort Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Was macht Sie so sicher zu sagen, die russische Oktoberrevolution hätte es nicht gegeben, wenn Russland nicht in diesen Krieg gezogen wäre?
Naja, die Gruppierung, die im Oktober bzw. November nach unserer Rechnung 1917 in Petersburg oder Petrograd die Macht ergreift, das ist im Prinzip eine kleine Gruppe von Putschisten, also die Bolschewiki. Und die können sich nur durchsetzen, weil es im Prinzip keine Staatsmacht mehr gibt. Vermutlich wäre es auch unter anderen Umständen im Zarenreich zu einer tiefgreifenden Veränderung gekommen. Und ob der Zar die überstanden hätte, das muss man schon mit einem dicken Fragezeichen versehen. Aber dann hätten sich die bürgerlichen Gruppierungen, die ja in der Februar- respektive Märzrevolution 1917 die Macht ergriffen haben, sich an der Macht halten können. Das konnten sie in dieser Situation nicht, weil sie geglaubt haben, sie müssten den Krieg gegen Deutschland weiterführen. Aber die Bauern, die die Hauptlast dieses Krieges getragen haben, waren dazu nicht bereit. Und Lenins Parole, Land und Brot, führt dazu, dass es in der zarischen Armee zu Kampfstreiks kommt, dass die im Prinzip auseinanderfällt und dass dann gegenüber dem Putsch der Bolschewiki in den großen Städten es im Prinzip keinen Polizei- und Militärapparat gibt, der das verteidigt. Die Geschichte von der Stürmung des Winterpalais ist ja ein wirklicher Mythos.
Ich habe in der Anmoderation gesagt, dass es auch um den Nahen Osten geht, das heißt um die Aufteilung des Osmanischen Reiches, im Grunde unter Frankreich und Großbritannien. Das ist das berühmte Abkommen der beiden Diplomaten Sykes und Picot von 1916, wo die sich den Nahen Osten aufgeteilt haben. Warum ist dieses Abkommen noch heute Quell von heftigen Auseinandersetzungen, sogar von Kriegen?
Nun ja, das ist wirklich ein imperialistisches Abkommen, nicht? So sagen, dass mit dem Zirkel und mit dem Lineal Einflussgebiete und Herrschaftsgebiete beschreibt, bei dem der Libanon und Syrien zu Frankreich kommen und das, was wir heute eher den Irak nennen, unter britische Kontrolle. Und irgendwo dazwischen, Saudi-Arabien, Jordanien, dürfen die Araber auch ihre eigenen Staaten errichten. Also es ist rein von oben errichtet. Also es ist im Übrigen ein wunderbarer Gegenbeleg zu den Thesen vom alleinigen Imperialismus des Deutschen Reiches. Hier haben wir es mit einem massiven Imperialismus der westlichen Demokratien zu tun. Es gelingt den beiden nicht, dort so etwas wie eine stabile Ordnung zu errichten. Sie kooperieren mit kleinen Eliten, die sich aber selber auch nicht an der Macht halten können. Die Geschichte dieses Raumes ist in den 1950er, 1960er Jahren eine Geschichte rotierender Putsche. Und inzwischen, der gescheiterte Versuch der Amerikaner, im Irak so etwas wie ein Prosperitätsregime zu errichten, eine Region religiöser Kämpfe zwischen Schiiten und Sunniten. Hier also ist eigentlich nichts gelungen. Und deswegen haben die Europäer fast wie einen Halbmond in ihrer südöstlichen Flanke liegend, man konnte sagen, der reicht von der südlichen Türkei, ob die Türkei demnächst auch noch dazugehört, werden wir sehen, über Ägypten bis in die Maghreb-Region. Und das wird die Herausforderung, die sicherheitspolitische Herausforderung der Europäer in den nächsten 20, 30 Jahren sein. Und die wird von uns viel Kraft und vor allen Dingen viel Geld abverlangen.
Und die Auseinandersetzungen, die ja auch zum Teil zu dem Krieg geführt haben, Balkan und heute kann man bis in den Kaukasus schauen, alles Folgen dieses Ersten Weltkrieges, der vor 100 Jahren begann?
Auch. Umgekehrt ist der Balkan natürlich auch eine, wenn nicht die entscheidende Ursache dieses Krieges. das Nebeneinander der osmanischen Ordnungsmacht, der österreichischen Ordnungsmacht. Es entstehen kleine Staaten, bei denen Territorium und Nationalität nie zusammengepasst haben. Das russische Interesse daran und heute der Versuch der Europäischen Union durch militärische Präsenz, polizeiliche Präsenz und ökonomische Anreize, diese Region daran zu hindern, dass dort die Gewalt auflodert und auf uns übergreift.
Und eins zum Abschluss noch, die Rolle der Vereinigten Staaten. Sie sind ja relativ spät in diesen Krieg eingetreten. Und die Folge ist doch letztlich Ihr Aufstieg zur Weltmacht und sogar noch mehr Ihr Selbstverständnis. Wir sind sozusagen diejenigen, die der Welt das Gute bringen.
Genau. Die USA sind der eigentliche Gewinner dieses Krieges. Sie übernehmen sozusagen die Funktion des Weltpolizisten, der dominierenden Weltmacht von den Briten, können sich aber im Prinzip bis 1945 nicht entschließen dazu, diese Position in ihrer ganzen Dichte auf sich zu nehmen. Und es gibt ja auch immer noch heute ein Schwanken der USA, ob sie das leisten wollen. Warum geht deren Rechnung auf? Die Briten hatten auch diese Rechnung. Wir lassen unsere europäischen Konkurrenten sich aneinander abarbeiten, die Franzosen, die Deutschen und die Russen, investieren eher wenig und entscheiden am Schluss den Krieg. Das war die Rechnung von Herbert Kitchener, dem britischen Kriegsminister. Die geht nicht auf, weil die Deutschen militärisch zu erfolgreich sind. Die Briten müssen sehr viel mehr Kräfte auf den französischen Kriegsschauplatz werfen, als sie ursprünglich vorgesehen hatten, als sie 4 Divisionen hinschicken. Bei den Amerikanern gibt es teilweise eine ähnliche Rechnung. Also Lansing und McAdoo, der Finanzminister, sehen das auch so. Aber dadurch, dass sie Präsident Wilson haben, haben sie auch so etwas wie eine Mission. Nämlich einen Krieg zu führen, der alle Kriege beendet, als Formel, und die Welt durch den amerikanischen Sieg sicher zu machen, safe for democracy, wie die Formel heißt. Und dadurch können sie sich als die Macht des Guten positionieren. Das ist schon sehr geschickt.
Das war 1222, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Professor Herfried Münkler von der Humboldt-Universität zu Berlin über sein Buch Der große Krieg, die Welt 1914 bis 1918, Rowohlt, Berlin, 29,95 €. Eine Sendung von Mitte Januar. Nächste Woche von Führung, Geführten und faulen Säcken. Was gute Führungskräfte ausmacht und was die Geführten davon wissen sollten. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.